Brustkrebs. Kein leichtes Thema, denn für Frauen ist dies die häufigste Krebsart. Rund 5600 Frauen erkranken jährlich daran, alleine in Österreich. Und weil es, wie bei jeder Krebsart, wichtig ist, Anzeichen so früh wie möglich abklären zu lassen, möchte ich heute darüber sprechen, was wir als Frauen gegen Brustkrebs eigentlich tun können. Jeder einzelne von uns. Meine Fragen wird heute Gabriel Rinnerthaler beantworten. Der Onkologe ist Brustkrebsexperte an der Klinischen Abteilung für Onkologie des Universitätsklinikums Graz. Hallo, Dr. Rinnerthaler.
Hallo und danke für die Einladung.
Voll gerne. Ich möchte gerne mit einem Satz starten, den man im Zusammenhang mit Krebs ja extrem häufig oder fast immer hört. Krebs kann jeden treffen. Wie hoch ist denn mein Risiko als Frau mittleren Alters, sagen wir Anfang 40, am Brustkrebs zu erkranken? Welche Faktoren spielen da eine Rolle?
Also Brustkrebs im Alter von 40 oder 40 bis 50 tritt nicht so häufig auf. Man sagt, es ist circa eine von 65 Frauen, die in diesem Lebensabschnitt betroffen ist. Faktoren, die eine Rolle spielen, kann man grundsätzlich als sogenannte Risikofaktoren benennen. Und da unterscheiden wir zwischen Risikofaktoren, die aus dem Lebensstil sich ergeben, und Risikofaktoren, die angeboren sind, nicht änderbar sind und auch das sogenannte familiäre Risiko, spezielle Genveränderungen in der Familie vorhanden sind.
Wenn ich jetzt gleich auf Ihren letzten Punkt, die familiäre Vorbelastung sozusagen, zurückkomme, ab wann kann ich das abtesten? Wie wird abgetestet, ob ich vorbelastet bin?
Also die Vorbelastung setzt sich aus mehreren Teilen zusammen. Das Wichtige ist einmal die Familienanamnese, die Familiengeschichte. Gibt es in der Familie väterlicher oder mütterlicherseits entsprechende Krebserkrankungen? Dann ist auch relevant, wann ist das aufgetreten? Welche Krebserkrankungen waren das dann? Mhm. Das ist einmal die eine Säule, die Familienanamnese. Die zweite Säule ist die sogenannte genetische Testung. Man kann spezielle Mutationen, also Schreibfehler im Erbgut, bei sogenannten Brustkrebsgenen testen. Das machen wir dann, wenn die Familiengeschichte auffällig ist oder wenn es auch bezüglich der Therapie eine Bedeutung hätte. Aber wenn es zum Beispiel so wäre, dass bei Ihnen in der Familie viele Brustkrebserkrankungen vorgekommen wären, diese Genanalyse aber unauffällig wäre, würden wir trotzdem von einer sogenannten familiären Hochrisikosituation sprechen und Ihnen deshalb dann auch engmaschigere Vorsorgeuntersuchungen empfehlen. Das heißt, der genetische Befund alleine und die Geschichte alleine muss man immer in Kombination betrachten und nie eben getrennt davon.
Das heißt, dann wäre ich eine Risikoperson, wenn das vorliegen würde. Sie haben vorher jetzt auch noch Lebensstilfaktoren angesprochen. Was sind denn die so gemeinhin?
Die Lebensstilfaktoren sind sicher mal der Alkoholkonsum, dann Rauchen zu einem gewissen Ausmaß, körperliche Inaktivität, die Einnahme der sogenannten Kombinationspille, Hormonersatzpräparate spielen eine Rolle und ganz, ganz wichtig auch die körperliche Inaktivität.
Gut, jetzt haben Sie schon vorher angesprochen, in meinem Alter, so Anfang 40, ist jetzt die Brustkrebsdiagnose oder das Brustkrebsrisiko nicht ganz so hoch. In welcher Altersgruppe wird es denn höher?
Wenn alle Frauen in Österreich betrachten würde, sagt man, dass circa eine von 8 Frauen im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs erkrankt. Und das Durchschnittsrisiko ist 65 Jahre. Das heißt, je älter man wird, desto höher ist das Risiko. Mhm. Und das sieht man auch in diesen Analysen, die unterschiedliche Zeiten auch mit der Vergangenheit dann vergleicht, wo wir sehen, Brustkrebs wird häufiger. Das liegt aber vor allem daran, dass wir Menschen Gott sei Dank älter werden und wir zunehmend unter Anführungszeichen die Chance haben, auch gewisse Erkrankungen wirklich auch dann zu erleben. Aber eine von 8 eben hat erkrankt in Österreich an Brustkrebs.
Das war jetzt die Frage, jetzt nur quasi um das vorige Thema abzuschließen. Jetzt kommen wir wieder zurück zum Lebensstil. Jetzt haben Sie schon angesprochen, einige Faktoren, aber welche Rolle, jetzt prozentuell oder wie ich immer man das benennen möchte, aber welche Rolle spielt überhaupt der Lebensstil? Was kann ich denn tun überhaupt, um mich so gut wie möglich oder um so mein Risiko so gering wie möglich zu halten?
Wie hoch die Rolle spielt, hängt etwas davon ab, wie hoch das grundsätzliche Risiko ist. Die familiäre Vorbelastung, dann gibt es auch andere Risiken, wie zum Beispiel ein sehr dichtes Brustdrüsengewebe, das kann man nichts machen. Nur wenn eine Frau zum Beispiel schon so spezielle gutartige Vorerkrankungen hat, das spielt eine Rolle. Das heißt, es ist immer die Kombination aus angeborenen Risiken und erworbenen Risiken. Darum kann man das jetzt numerisch nicht so richtig benennen. Aber was Sie tun können, um Ihr Brustkrebsrisiko zu senken, ist zum Ersten sicher Alkohol in Maßen. Nicht rauchen, auch das Rauchen spielt bei Brustkrebs nicht so eine große Rolle, aber das betrifft natürlich viele Krebserkrankungen wie auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also nicht rauchen, das ist wichtig. Gewichtsnormalisierung ist ein relevantes Thema und zwar dann, vor allem, wenn der Wechsel abgeschlossen ist. Also in jüngeren Jahren hat das Übergewicht weniger Einfluss auf das Brustkrebsrisiko als einfach dann nach dem Wechsel. Und ganz, ganz wichtig ist eben, wie schon zuerst angeschnitten, die körperliche Aktivität, der Sport. Und da sagt man, dass man dieses relative Risiko durch regelmäßige sportliche Aktivität im Vergleich zu jenen Frauen, die eben sportlich inaktiv sind, um 10-20% senken können. Und das trifft.
Das ist nicht nichts.
Also wenn man relativ das betrachtet, immer so über vergleichen, was ist relatives Risiko, absolutes Risiko. Absolut ist man dann im Bereich von 1-2%. Auch das ist wichtig für Frauen nach dem Wechsel. Aber wir wissen alle, Lebensstiländerungen sind nicht einfach. Das heißt, das müssen wir eigentlich über unsere ganze Lebenszeit hinweg entsprechend dann umsetzen. Und die amerikanische Krebsgesellschaft empfiehlt zum Beispiel 2,5-5 Stunden moderaten Sport pro Woche. Das wäre zum Beispiel Walken, aber auch so Alltagsaktivitäten, Rasenmähen, Tanzen oder intensive Bewegung. Da wird empfohlen 1-2 Stunden. Das wäre zum Beispiel Tennis, Laufen oder Schwimmen.
Ich bin ganz schlecht im Kopf rechnen. Ich habe das jetzt ganz kurz überschlagen mit den Bewegungsempfehlungen der WHO. Die da sind 150 Minuten moderate Bewegung pro Woche und 75 Minuten anstrengende Bewegung pro Woche.
Genau, das sind eigentlich in dem
Sinne. Das kommt ungefähr hin.
Ja, de facto immer diese Empfehlungen. Sie weichen leicht auseinander, weil es einfach unterschiedliche Datenbasen sind. Und was ganz, ganz wichtig ist, aus meiner Sicht, sind die Alltagsbewegungen. Dass man einfach Bewegung und Sport in den Alltag integriert. Das heißt, nach Möglichkeit die Treppen benutzen und nicht den Aufzug, Distanzen zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegen, nicht gleich zum Auto greifen, dann auch die Mittagspausen, die Pausen zu verwenden für Bewegung, Spaziergänge machen, auch im Urlaub natürlich eine entsprechende körperliche Aktivität integrieren. Was auch eine Rolle zu spielen scheint, ist das Tragen von so Schrittzählern, weil man sich einfach da immer selber Belohnungen holt und motiviert, dass man sagt, ich habe mich schon bewegt. Da gibt es auch dann die, zusätzlich kann man da unterschiedliche Grenzen einstellen oder auch was jetzt der Verbrauch betrifft. Und was auch wichtig ist, das ist die sogenannte Sitzzeit zu reduzieren, dass ich, keine Ahnung, wenn ich am Abend mich vom Fernseher setze, dass es besser nicht auf der Couch ist, sondern wenn ich da, keine Ahnung, ein Laufband oder ein Fahrrad daneben habe, zumindest ein Teil davon, aber auch im Büro, nicht nur für die Rücken- oder Wirbelsäulengesundheit, sondern auch für die sportliche Aktivität, dass man zum Beispiel Stehtische hat oder immer wieder Besprechungen im Stehen macht. Das ist wichtig. Und es wird geschätzt, dass das Sitzen der Arbeit, und das trifft wahrscheinlich auf mich und auf Sie genauso zu, dass das Brustkrebsrisiko, da habe ich natürlich als Mann ein deutlich niedrigeres Risiko, weil bei Männern das selten ist, aber dass das die sitzende Arbeit das Brustkrebsrisiko geschätzt um 15% erhöht. Und das ist natürlich in unserer Gesellschaft nicht mehr ganz so einfach zu integrieren. Und ich denke, jeder soll sich mal selber überlegen, wo kann ich wirklich diese Sitzzeiten reduzieren, um meine Gesundheit positiv zu beeinflussen.
Es ist ja spannend, weil wir hatten vor kurzem meine Kollegin ein Interview mit dem Siegfried Merin, mit dem, ich glaube, er ist allgemeiner Mediziner. Sie haben über Adipositas gesprochen und er sagte auch, Sitzen ist das neue Rauchen. Und das heißt, egal in Wahrheit, über welche Krankheit oder welche Zustände man spricht, die gewissen Sachen, die ich tun muss, um gesund zu bleiben, lange gesund zu bleiben, sind eigentlich oft die gleichen, nämlich ich muss mich ausreichend bewegen, ich sollte ein bisschen auf meine Ernährung achten und vielleicht Konsum von Alkohol und Rauchen reduzieren und dann ist es schon nicht ganz so schlecht.
Diese Lebensstile spielen eine relevante Rolle für viele Erkrankungen oder zum Gesundbleiben, wobei man natürlich auch sagen müssen in Bezug auf Brustkrebs, es gibt einfach so viele andere Risiken und es ist sicher nicht so, dass Frauen, die an Brustkrebs erkranken, einfach etwas falsch in ihrem Leben gemacht haben, weil sie jetzt Brustkrebs hatten, weil sie einfach schlecht gelebt haben. Also ein Großteil hat ein gesundes Leben geführt. Das ist einfach nur, wie kann ich das schon in mir vorhandene Risiko positiv beeinflussen, um so lange wie möglich gesund zu bleiben.
Wir haben ganz kurz das Rauchen und das Trinken schon angesprochen, aber jetzt gibt es einen Faktor bei der allgemeinen Ernährung, den man beachten sollte?
Es ist nicht ganz so klar, welche Rolle die Ernährung spielt. Es scheint so, dass man immer wieder darauf zurückkommt, dass es die sogenannte mediterrane Kost ist. Viel Obst und Gemüse, wenig rotes Fleisch, viel Fisch. Das Ganze ist aber nicht ganz einfach zu untersuchen, weil Sie können ja nicht sagen, Sie haben eine Gruppe an Frauen, die sollen sich jetzt so untersuchen in den nächsten 20 Jahren und die andere Gruppe sollen sich anders ernähren und dann schaut man, wer hat mehr Krebsrisiko, weil da fließt ja viel mit ein. Wenn jemand einen gesünderen Lebensstil hat, macht er vielleicht mehr Sport, macht eine bessere Ernährung. Das heißt, das darf man alles nicht so getrennt sehen. Aber es gibt derzeit keine spezielle Krebsdiät.
Sie haben gerade vorher auch schon das Gewicht und den Wechsel vor allem angesprochen. Aber welchen Einfluss haben denn Hormone so ganz grundsätzlich? Weil wir als Frauen, wir haben jedes Monat, also den Zyklus, Schwangerschaften kommen dazu, die den Hormonhaushalt durcheinander, wahnsinnig durcheinander bringen und eben der Wechsel selbst. Was weiß man denn da, beziehungsweise was ist da gesichert?
Die weiblichen Geschlechtshormone, vor allem das Östrogen, spielt eine relevante Rolle. Das heißt, das höchste Risiko ist, Frau zu sein. Männer haben deutlich ein niedrigeres Risiko für Brustkrebs. Dann der Beginn der ersten Monatsblutung, das heißt Menarche, die frühe Menarche spielt eine Rolle, die späte Menopause, also die Zeit, wie lange man einfach die Zyklen hat, hängt mit einem erhöhten Brustkrebsrisiko zusammen. Auch Schwangerschaften, wobei es mit den Schwangerschaften nicht ganz so einfach ist. Bei Schwangerschaften, die vor dem 25. Lebensjahr auftreten, ist es wahrscheinlich so, dass die einen positiven Einfluss haben auf das Brustkrebsrisiko. Je später die erste Schwangerschaft oder die erste Geburt auftritt, wenn das nach 35 auftritt oder nach 30, dann ist es so, dass das wahrscheinlich eher mit einem erhöhten Brustkrebsrisiko einhergeht. Das heißt, es ist nicht die Schwangerschaft per se, die schützt, sondern auch der Zeitpunkt der Schwangerschaft. Und in Österreich ist ja das Durchschnittsalter von Frauen, wenn sie das erste Mal Mutter werden, knapp über 30 Jahre. Das heißt, mittlerweile ist dieser positive Effekt der Schwangerschaft nicht mehr zu sehen. Und auch Stillen spielt eine Rolle, wenn man so will, die Reduktion von Östrogen über die Lebenszeit weg im Körper spielt eine Rolle. Und da spielt auch wahrscheinlich Bewegung eine Rolle, weil auch die Bewegung beeinflusst den Hormonstatus, aber auch Übergewicht. Also ein Übergewicht führt zu einem erhöhten Östrogenspiegel.
Das heißt aber bei Stillen, nur damit ich es jetzt richtig verstehe, wenn ich mein Kind stillen kann, was ja nicht jeder kann, aber wenn ich mein Kind stillen kann, ist es meinem Brustkrebsrisiko tendenziell also zuträglich.
Wird etwas geringer, wobei es davon abhängt, wie alt man die Frau zu diesem Zeitpunkt ist.
Also es ist nicht, natürlich wie alles nicht ganz so einfach, sondern komplex und sehr zusammenhängend.
Genau, und man soll sicher nicht die Familienplanung nach dem Brustkrebsrisiko steuern. Ich denke, dass Sie gesagt haben, könnte sehr viel hinein.
Ich habe im letzten Jahr mit einer Brustkrebspatientin gesprochen und ein sehr für mich spannendes und auch aufwühlendes Interview gemacht. Und sie sagte mir damals, ich weiß, dass ich wieder gesund werde. Ich weiß aber auch, dass ich einiges zu tun habe, um wieder gesund zu werden. Wenn wir das jetzt von der anderen Seite betrachten, was wir eh schon die letzten Minuten auch getan haben, um das zusammenzufassen, was muss ich tun, um gesund zu bleiben? Oder so gesund wie möglich zu bleiben?
Als Frau, die Brustkrebs schon hatte oder als Frau, die noch nicht Brustkrebs hatte?
Noch nicht Brustkrebs hatte.
Da sind wir genau wieder wie vorhin. Der gesunde Lebenswandel, also wenig Alkohol, nicht rauchen, Gewichtsnormalisierung, vor allem im Alter und regelmäßig Sport, vor allem im Alltag. Dann natürlich gibt es schon auch zusätzliche Möglichkeiten, und zwar die Vorsorgeuntersuchungen, dass man die entsprechend wahrnimmt, um eben Erkrankungen frühzeitig zu erkennen, um sie dann entsprechend auch behandelbar zu machen.
Die Vorsorgeuntersuchung, ab welchem Alter für jemand, der ein, würde ich jetzt mal sagen, keine familiäre Vorbelastung hat, aber ab welchem Alter ist eine Vorsorgeuntersuchung notwendig?
Wir empfehlen ab dem 18. Lebensjahr jährliche gynäkologische Untersuchungen inklusive der ärztlichen Brustuntersuchung. Dann gibt es in Österreich das Mammographie-Vorsorgeprogramm, das startet ab 45 bis 74. Zu dieser Zeit ist die E-Card freigeschalten, das heißt, Sie brauchen keine Überweisung und Sie können alle 2 Jahre zur Radiologin, zum Radiologen gehen und eine Mammographie durchführen lassen. Und wenn Sie bereits früher, es macht eventuell auch Sinn, bereits früher zu starten, ab dem 40. Lebensjahr, beziehungsweise auch ab dem 40. Lebensjahr, beziehungsweise auch nach dem 74. Lebensjahr. Und da gibt es eine Hotline, über die dann die E-Card freigeschalten werden kann und damit Sie einfach ohne Überweisung die Mammographie durchführen lassen.
Es spielt ja nicht nur die Mammographie eine Rolle, es gibt ja auch immer wieder, wir machen das ja auch immer am 1. Oktober ist Brustkrebstag, wir machen diese Geschichten immer wieder und wir machen sie immer wieder sehr gerne, dass jede Frau die Brust auch selbst untersuchen soll und zwar regelmäßig. Wie oft und wie?
Also davon kommt man zunehmend weg. Mhm. Was ich gezeigt habe, diese Brustuntersuchung in Kombination mit dem Screening-System, das wir in Österreich haben, führt nicht zu einer verbesserten oder verfrühten Feststellung von Brustkrebs, weil das oft gar nicht so einfach ist. Vor allem in jüngeren Jahren, wenn die Brust sehr dicht ist, das Gewebe auch eventuell sogenannte Mastopathien vorhanden sind, das heißt zyklusabhängige Verhärtungen, ist es oft gar nicht so einfach, dass eigentlich mittlerweile die Empfehlung nicht mehr sehr stark ist für die regelmäßigen Untersuchungen. Mhm. Was aber wichtig ist, dass man, wenn man im Bereich der Brust Veränderungen bemerkt, zum Beispiel beim Duschen oder wann auch immer, dass man diesen Veränderungen nachgeht. Also es macht schon Sinn, dass man als Frau das eigene Brustdrüsengewebe kennt, aber diese systematische Untersuchung, die so lange propagiert wurde, die wurde wahrscheinlich überschätzt und sorgte auch viel für Verunsicherung. Weil vor allem, wenn man diese sogenannte Mastopathie hat, diese Veränderung, diese regelmäßige des Brustdrüsengewebes, auch hormonabhängig, sorgte das auch oft zu einer Verunsicherung und zu einer gewissen Krebsangst unter den Betroffenen.
Mhm. Gut, also wenn mir was auffällt, ärztlich abklären lassen, so rasch wie möglich. Zeiten wie diesen manchmal nicht ganz einfach mit Arztterminen. Wobei ich sagen muss, ich hatte einmal etwas und da mit dem Hinweis, ich habe da etwas gespürt, einen Knoten, bekam ich sofort einen Termin. Also das ist dann wahrscheinlich schon auch so. Wenn wir jetzt vom Ernstfall sprechen und wenn die Diagnose Brustkrebs steht, was passiert dann mit mir?
Also wenn Sie jetzt Veränderungen an der Brust bemerken, wie zum Beispiel ein Knoten, der über längere Zeit besteht, dass ein Sekret aus der Brustwarze kommt, dass die Haut sich verändert, Einzillungen sind, dann ist es in der Regel so, dass der erste Kontakt dann entweder die Zuweisung dann über den Hausarzt zu einem Radiologieinstitut dann ist, beziehungsweise über eine Fachärztin, Facharzt für Gynäkologie dann ist. Meistens der erste Schritt die Durchführung einer Bildgebung, das heißt, man macht eine Mammographie oder eine Ultraschalluntersuchung. Das ist genau standardisiert, wie diese Befunde bewertet werden, damit es nicht so ist, wenn Sie zum Radiologen A gehen und dann zur Radiologin B, dass da komplett unterschiedliche Befunde gibt, sondern es ist standardisiert. Und dann gibt es genaue Klassen von auffälligen Befunden, bei denen dann auch empfohlen wird, dass die zeitnah durch eine Probeentnahme abgeklärt werden. Das ist dann in der Regel mit einer speziellen Nadel eine Probeentnahme. Man macht das Ultraschall gezielt aus dem Brustdrüsengewebe, wo eben diese Auffälligkeit ist. Diese Veränderung wird dann am Pathologieinstitut entsprechend verarbeitet, analysiert. Wir unterscheiden ja in etwa 5 unterschiedliche Brustkrebsformen. Von denen hängt es dann auch ab, wie die behandelt wird. Der nächste Schritt ist dann auch, dass abgeklärt wird, wie groß ist der Tumor in der Brust. Das macht man durch Mammographie, Sonographie, manchmal MRT-Untersuchung, eventuell auch dann eine CT-Untersuchung, um zu schauen, ob irgendwo im Körper andere Absiedlungen sind. Welche Institute dafür zuständig sind, hängt eigentlich immer ein bisschen vom Standard ab. Es gibt ja unterschiedliche Fachdisziplinen, die Brustkrebserkrankungen behandeln und je nachdem, in welche Institut Sie am Anfang hinverwiesen werden, wird dann das Management von dort organisiert. Das kann sein, dass das alles an einem Zentrum dann gemacht wird oder dass Sie weiterverwiesen werden. Also der erste Schritt ist einfach, wenn man so will, die Bestandsaufnahme, welcher Tumor ist es, wie groß ist der Tumor. Und der nächste Schritt, also da viel passiert auch im Hintergrund, die Patientin oder die Betroffene gar nicht so eingebunden ist, direkt, weil das im Hintergrund die Diskussionen sind, dann ist die sogenannte Tumorbordbesprechung, wo eben VertreterInnen von unterschiedlichen Fachdisziplinen, Radiologie, Pathologie, Onkologie, Gynäkologie, Chirurgie, ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen, beteiligt sind, um eben gemeinsam zu diskutieren, was ist in dieser Situation die bestmögliche Behandlung.
Das heißt, jeder Fall wird individuell angeschaut und es ist quasi nicht one fits all.
Die Brustkrebsbehandlung ist in den letzten Jahren deutlich, das personalisierte, stratifizierte geworden, weil sie einfach so viel getan hat. Und da ist es auch wichtig, diese Besprechungen durchzuführen. Und wenn dann eine Entscheidung im Tumorboard getroffen worden ist, dann wird das der Patientin rückgemeldet, wobei das auch immer eine Information ist. Also wir als Behandler und Behandlerinnen geben ja eine Entscheidung ab. Aber grundsätzlich geht es ja um die Betroffene, die dann entscheiden kann, ob sie mit diesem Weg einverstanden ist oder nicht. Und je nachdem, was dann die Empfehlung ist, werden dann die nächsten Schritte getroffen.
Wie sieht denn eine zeitgemäße Brustkrebstherapie aus? Also was erwartet mich dann eventuell? Ich weiß schon, jeder Tumor ist anders und jede Patientin ist anders. Aber was ist so im Moment das, was wahrscheinlich auf mich zukommen würde?
Was ziemlich sicher auf Sie zukommen würde, ist einmal die Operation. Das ist die erste Säule, einfach um den Tumor zu entfernen. Je nachdem, wie ausgedehnt die Operation ist, wenn eine Mastektomie gemacht wird, kann es sein, dass man im Anschluss keine Strahlentherapie braucht. Aber ansonsten ist es so, dass man de facto bei den meisten Brustkrebsoperationen im Anschluss noch eine Strahlentherapie braucht. Die dauert in der Regel 3 Wochen, wo einfach durch die Operation und durch die Strahlentherapie das Rückfallsrisiko in der Brust eben gesenkt wird, aber natürlich auch das Risiko für eine Metastasierung. Und die dritte Säule, das ist auch mein Spezialbereich, ist die medikamentöse Therapie. Sie müssen davon ausgehen, wenn so ein Brustkrebs entsteht, kann es sehr, sehr früh sein, dass sich einzelne Tumorzellen ablösen. Gelange dann an einen anderen Ort im Körper, zum Beispiel irgendwo im Knochenmark, das sieht man noch gar nicht in der CT-Untersuchung. Wir bezeichnen das als Mikrometastasen. Und diese Zellhaufen, die irgendwann zu Metastasen werden können, die werden ja durch die Operation und die Strahlentherapie nicht entfernt. Und deshalb braucht es je nach Aggressivität des Tumors, wie groß er ist oder Subtyp, noch zusätzliche Behandlungen. Das kann sein eine Chemotherapie, welche wir je nach Typ eventuell vor der Operation machen, weil wir dann den Vorteil haben, dass wir zum Zeitpunkt der Operation dann sehen, wie gut die Chemotherapie angesprochen hat, um eben weitere Schritte zu setzen. Die Chemotherapie kann auch danach gegeben werden. Da spricht man dann von einer adjuvanten Therapie. Dann gibt es Formen der Immuntherapie, die gegeben werden. Und eben bei einem Großteil der Patientinnen eine Antihormontherapie. Weil eben der größte Subtyp von Brustkrebserkrankungen ist eben der sogenannte hormonrezeptor-positive Brustkrebs. Und bei einem relevanten Teil der Patientinnen empfehlen wir dann im Anschluss an die Operation eben eine Hormontherapie, welche 5 bis 7 Jahre empfohlen wird.
Mhm. Sie haben vor kurzem, beziehungsweise wir haben vor kurzem über die Impfung gegen Brustkrebs gesprochen. Sie waren an dieser Studie beteiligt. Worum geht es da genau? Weil es ist ja nicht so, dass ich mich impfen lasse und dann nie mehr wieder, wie bei, fällt mir gerade nichts ein, Masern, muss man noch einmal impfen, nie mehr wieder ein Brustkrebsrisiko haben.
Bei dieser Studie, das war die ABCSG34-Studie, wurde untersucht, ob eben zusätzlich zu einer Chemotherapie oder Hormontherapie vor einer Operation eine Impfung, eine, wenn man so will, Standardimpfung, klassische Impfung, gegen ein spezielles Oberflächeneiweißmolekül auf Tumorzellen, ob das das Therapieansprechen verbessert. Therapieansprechen wurde da gemessen, wie viel ist der Tumor kleiner geworden nach dieser Chemotherapie oder Hormontherapie in Kombination mit der Immuntherapie. Und bei der ersten Analyse zeigte sich, dass es keinen Unterschied gab in der Gruppe der Geimpften und Nicht-Geimpften. Einige Jahre später jetzt wurden diese Behandlungen nochmal aufgearbeitet in Bezug auf das, ob eben Frauen, welche geimpft worden sind, in dieser Studie länger lebten beziehungsweise später oder gar nicht eine Metastasierung erlitten. Und da konnte gezeigt werden, dass eben in Bezug auf das Rückfallsrisiko diese Impfung einen sehr, sehr positiven Effekt hat. Man geht davon aus, dass es daher kommt, dass einfach diese Mikrometastasen, welche ich vorher genannt habe, dass einfach gegenüber die eine bessere Immunantwort geschaffen wird durch diese Impfung. Dass man deshalb auch diesen Effekt nicht gleich sieht, sondern verspätet.
Dass das Immunsystem quasi diese Mikrometastasen laienhaft ausgedrückt angreift.
Genau, dass einfach das körpereigene Immunsystem, das ist ja bei vielen Therapien eine zusätzliche Unterstützung zur Therapie, dass eben diese noch schwelenden Metastasen besser zurückdrängt. Die Ergebnisse dieser Studie sind sicher noch nicht, was wir jetzt in den klinischen Alltag umsetzen können. Dafür sind diese Daten zu früh und auch zu experimentell. Aber es laufen derzeit viele neue Ansätze, auch durch die neue Impfstofferstellungsmöglichkeit, dieser mRNA-Impfstoff, wo wir schon hoffen, dass wir da in Kombination mit den derzeit schon verfügbaren Therapien dann die Prognose von Frauen mit Brustkrebs noch weiter relevant verbessern können.
Ich würde gerne zur letzten Frage kommen, die natürlich nie einfach ist. Aber wenn ich die Diagnose Brustkrebs erhalten habe, wie hoch sind denn meine Heilungschancen?
Das hängt immer von der individuellen Situation ab, welcher Brustkrebstyp es ist und welche wie die Ausdehnung war. Zum Zeitpunkt der Erstdiagnose gehen wir davon aus, dass ca. 6% der Patientinnen bereits Metastasen haben. Das zeigt sich dann, wie vorher erwähnt, wenn wir dann zum Beispiel die CT-Untersuchung machen. Im Lauf der Erkrankung erleiden circa 30% einen Rückfall der Erkrankung. Wobei das sehr, sehr unterschiedlich ist. Also ich habe zuerst gesagt, dass ein Großteil der Patientinnen einen sogenannten Hormonrezeptor-positiven Brustkrebs haben, der oft auch keiner Chemotherapie bedarf. Bei dieser Erkrankung ist es so, dass grundsätzlich nie der Zeitpunkt vorbei ist, wo die Erkrankung zurückkommen kann. Das heißt, die kann nach 10, nach 20, nach 30, nach 40, nach 50 Jahren zurückkommen. Mhm. Das heißt, da kann man nicht sagen, ich bin geheilt, auch wenn das Risiko niedrig ist. Bei anderen Brustkrebsformen, wie zum Beispiel dem triple-negativen Brustkrebs, ist es so, dass eigentlich nur die ersten 3 bis 5 Jahre nach der Diagnosestellung ein Rezidiv auftritt. Und wenn in dieser Zeit kein Rezidiv auftritt, dann kann man davon sprechen, dass die Patientin geheilt wurde. Mhm. Und durch diese ganzen Behandlungsmöglichkeiten, durch diese Entwicklungen des Screenings, Operationstechniken, Bestrahlung, dann diese ganzen medikamentösen Therapien, Antihormontherapie, Chemotherapie, Immuntherapie, ist es so, dass sich die Sterblichkeit von Brustkrebs in den letzten 20 Jahren um 30% verbessert hat. Und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass neue Entwicklungen diese positive Entwicklung weiterführen werden.
Das freut mich, dass wir mit einer positiven Note, weil es doch kein ganz einfaches Thema ist, mit einer positiven Note enden können. Liebe Dr. Rina Thaler, vielen, vielen Dank für die Ausführungen und für die Erklärungen. Das war toll. Wir sind am Ende angelangt. Vielen, vielen Dank auch fürs Zuhören und dabei sein. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Wiederhören.
Vielen Dank fürs Zuhören.